Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Stefan Siller.
Ein Mann, den ich gar nicht lange vorstellen muss, weil ihn jeder kennt. Er hat in verschiedenen Projekten gesungen, auch in vielen Soloprojekten und bei Black Sabbath. Aber vor allen Dingen ist er Sänger von Deep Purple, nämlich Ian Gillan. Hallo und schön, dass Hello. Es geklappt hat.
Hey, it's great to be here.
Wissen Sie schon, wie Sie den 19. August dieses Jahres verbringen werden?
I don't know. I think I'm in Mexico.
Keine Ahnung, vielleicht bin ich denn in Amerika. In Mexiko, auf jeden Fall auf Tournee. Ob wir da auftreten in den Abend, keine Ahnung. Bin ich nicht sicher. Müsste mal nachschauen. Aber im August bin ich, glaube ich, in den Staaten oder in Nordamerika. Ja, ich glaube schon. Aber ich weiß nicht, was an dem Abend passiert dann.
Ja, mein Geburtstag ist das. Zufällig habe ich nach dem 70. Geburtstag gefragt. Bei Männern darf man das Alter doch dazu sagen, oder?
Yes, but you're looking ahead.
You say, I'm only 69. Du guckst zu weit in die Zukunft. Ich bin doch nur 69,5 im Moment.
Zu Gast der 69,5-jährige Sänger von Deep Purple, Ian Gillan. Ian, in Deutschland geht ein Arbeiter, ein Angestellter im Moment mit 67 in Rente, hört auf zu arbeiten und geht in Rente. Kennen Sie das Rentenalter, das offizielle in England? Also nicht für so Selbstständige wie Sie, aber für den Arbeiter?
Ja, yeah, it's 65, but it's going 65, to 67 now.
Aber die heben das an auf 67 jetzt.
So,
also,
it doesn't affect me.
Damit habe ich nichts zu tun.
Können Sie sich überhaupt vorstellen, ein Leben ohne Ihre Arbeit in Rente, im Ruhestand?
No, I can't imagine how Gottes anyone does Willen. It really. I
mean, if ich kann mir das bei keinem kind of vorstellen. Ich habe einen gewissen kalvinistischen Ansatz, anyway, ohne doing, Gott, was die Arbeit angeht, egal. Ob ich bei mir den Abfluss reinige zu Hause oder was anderes. Diese Dinge muss man machen, um am Leben zu bleiben. Aufhören mit der Arbeit, um Gottes Willen, muss furchtbar sein.
Ja, es gibt da ja unterschiedliche Ansätze. Es gibt ja Menschen, denen macht ihre Arbeit unglaublich viel Spaß. Ich glaube, das geht Ihnen so und ich weiß, es geht mir so. Aber manche Leute haben eine Arbeit, die ihnen weniger Spaß macht oder die glauben jedenfalls das. Und die freuen sich zum Teil darauf, dass das dann aufhört.
Well, yeah, I think you should.
Ja, gibt es wohl. Aber egal, was du tust im Leben, du musst irgendwo deinen Weg finden, irgendwo auch Freude zu finden. Denn sonst ist das ja furchtbar. Wird es schwierig, durchzukommen. Ich weiß, dass man Geld verdienen muss. Aber wenn ich eine Arbeit mache, für die ich gar nicht geeignet bin zum Beispiel, dann musst du dich psychologisch ein bisschen austricksen, damit es trotzdem machen kann. Vielleicht irgendwas bei der Arbeit ändern.
Glauben Sie, dass nach dem Tod noch irgendwas anderes kommt?
Yes, I think something's waiting.
Ja,
I think
da wartet we're schon noch was again, auf actually. Uns. Vielleicht Because fangen wir komplett neu an wieder. Vielleicht ist das hier nur ein Übergang, die Zeit auf der Erde. Wir wissen um die Vergangenheit, können aber nur raten um die Zukunft. Aber das ist doch wie bei allen Fragen von Unendlichkeit und Ewigkeit, wo es keinen Anfang gibt, gibt es kein Ende. Das heißt aber doch, dass wir gar nicht da sind. Wenn du das aber als finiten Übergang begreifst, dann kommt nachher was anderes. Und vielleicht ist es doch so, dass wir als kleine Bündel von Amöben uns zusammentun und dann von großen Fischen gefressen werden.
Dann reden wir gleich weiter darüber, was wir wissen und nicht darüber, was wir vielleicht nicht wissen. Wir reden über das Musikerleben. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Ist das nur ein Klischee oder ist das die Realität für einen Rockmusiker?
Well, I think the image of rock and roll was mostly created.
Das Image des Rock'n'Roll ist doch vorwiegend entstanden durch die, die dabei sind. Die haben doch da die Zeilen geschrieben, Texte geschrieben, Journalisten. Musikredakteure, die haben das Image gemacht. Das war eigentlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Das alles war kleiner in jeder Hinsicht damals. Drogen? Ich habe keine gesehen. Bei Deep Purple gab es sowas nicht. Ich kenne auch keinen, der sich gedopt hat. Der erste Joint, da war ich schon 38. Super war das. Aber Bier und ein Whisky und meine Zigarette und Schluss damit. Sex, Drugs und weiß ich nicht. Sex, ja, wahrscheinlich schon, ne? Aber immer ganz diskret. Je weniger wir darüber reden, desto besser. Aber da benutzen wir unsere Fantasie. Und Rock'n'Roll natürlich jede Menge.
Rock'n'Roll jede Menge ist klar. Über Sex wissen wir, das gibt es, aber das geht ja auch nicht jeden etwas an. Aber Sie haben jetzt unterschieden zwischen Drogen und Alkohol. Ist Alkohol für Sie keine Droge? Es kommt doch auf die Menge an, ne? Auf die Dosis, wie immer.
Absolutely. My grandmother used to say,
richtig,
take everything
meine
in moderation.
Oma hat immer gesagt, alles in Maßen. Und klar, von einer Grenze an wird es gefährlich, aber der einzige Unterschied zwischen Alkohol, sagen wir mal Whisky und Marihuana, ist, dass Whisky legal ist. Abgesehen davon sehe ich keinen Unterschied.
It grows on trees, you know.
Das wächst auf Bäumen, das ganze Zeug. Hör mal auf.
Finden Sie, dass Marihuana auch legalisiert werden sollte? Dass es keine verbotene Droge mehr sein sollte?
Also wenn du das mal ein bisschen analysierst, dir das mal gründlich überlegst. In der viktorianischen Gesellschaft, um Gottes Willen, ein Nichtthema. Wenn man sich erinnert an diese Zeit, die Leute haben doch Opium geraucht und alles in sich hineingeschüttet. Berühmte Wissenschaftler haben experimentiert mit jeder Menge Stoff. In Mexiko mit Kaktusextrakten und allen möglichen Substanzen. Also ich glaube schon, wahrscheinlich wird man sagen müssen, das wurde dann verboten. Illegal, Stichwort Prohibition in den Staaten beim Alkohol. Das war ein Riesenfehlschlag, die Prohibition. Und das ist ja auch ein bisschen eine Steuerfrage hier. Ne? Ich bin mir nicht so ganz gewiss, was die Freizeitdrogen nennen, Recreational, Pflanzenzeug, Kräuter, da sehe ich eigentlich kein Interesse drin. Es gibt sicherlich jede Menge Dinge, die uns einfallen, von denen wir sagen, gefährlich. Aber, sagen wir mal, unraffinierter Alkohol kann auch giftig sein, wenn etwas nicht sauber hergestellt wird. Ich würde schon annehmen, dass das meiste Zeug in den Krankenhäusern auch sehr sorgfältig gecheckt werden muss, damit es nicht giftig ist. Und Stichwort Drogen, was wir von den Ärzten kriegen, um uns hineinzustopfen, Pillen zu schlucken. Im Moment sind sie gut, im nächsten Augenblick hast du eine Nebenwirkung und bist im Sarg. Ja, also ich glaube, ihr alle wisst, wovon ich spreche. Hört nur auf meine Oma. Das war sinnvoll. Alles in Maßen.
Wohl dem, der so eine Oma hat. Der Sänger von Deep Purple ist heute unser Gast in SWR 1 Leute. Also einer der größten Stimmen des Rockbusiness. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine der großen Stimmen für ihn in Deutsch. Seine deutsche Stimme kommt vom besten Simultan-Dolmetscher, den wir kriegen konnten, von Jürgen Stähle. Ihn, lassen Sie uns einen Einblick haben, wie das auf der Tournee läuft. Wissen Sie eigentlich, wie viele Gigs Sie mit Deep Purple Solo oder anderen überhaupt gespielt haben und in welchen Ländern dieser großen Welt Sie schon überall waren?
I've never counted them, but it's a lot.
Gezählt habe ich nie, aber da kommt einiges zusammen. Also ich weiß auch nicht, wie ich das beantworten soll. Donnery sagt im letzten Jahr oder vor zwei Jahren, wir wären in 48 Ländern gewesen. Das kommt wohl hin zwischen 30 und 50 Ländern im Jahr. Und wir haben wirklich jede Menge Tourneen hingelegt. Eigentlich wirklich fast unmöglich, das abzuzählen. Nehmen wir doch mal einen Durchschnitt einfach. Einen niedrigen Durchschnitt, 100 Mal im Jahr. 5.000 kommst du dahin. Keine Ahnung.
Wenn Sie in tollen Ländern sind, in wunderbaren Städten, was kriegen Sie von Land und Leuten und von diesen Städten mit? Haben Sie überhaupt Zeit genug, neue Kultur in sich aufzunehmen?
Yes, I've thought about this.
Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. So von Zeit zu Zeit. Die ersten Tourneen um die Welt herum, da habe ich den Eiffelturm gesehen, den Kölner Dom, das Taj Mahal, den Fuji, den Grand Canyon, den Kreml und so geht das halt weiter. Bei der zweiten Tournee habe ich die Plätze, nachdem ich sie schon kannte, nicht mehr besucht, bin in die Kunstgalerien gegangen, in die Museen. Beim dritten Mal habe ich Leute kennengelernt, mit denen bin ich in die Kneipen und in die Restaurants gegangen, habe dann die Freunde getroffen und so mache ich es heute. Wir haben eine gute Kommunikation, Leute überall. Wir müssen da nichts international großartig vorbereiten und buchen, sondern wir rufen an und sagen, wir kommen. Ich sehe, dass ich alte Freunde sehen kann. Ein bisschen klatschen, ein bisschen tratschen, ein bisschen klönen. Kultureller Austausch zwischen den Ländern. Fasziniert tut mich, was ich gelernt habe über die Kulturen im Laufe der Jahre. Na klar. Und habe immer versucht, am Ball zu bleiben, was die politische Entwicklung betrifft. Und die Störungen und Rückschläge weltweit interessieren, tut mich immer auch die andere Seite einer Story. Wenn es um die ganz großen Themen geht, wie Krieg oder solche Dinge von, sagen wir mal, von Irak bis nach Libyen und Afghanistan, Syrien, solche Sachen und was dort passiert. Immer mal hören, was die andere Seite sagt und warum die das auch kulturell bedingt anders sehen. Faszinierende Geschichten. die man dann mitbekommt im Augenblick. Vor vielen Jahren war ich Machkala am Dnieper-Fluss in Russland, in der Ukraine, ganz junges Land damals, und habe da die Verantwortlichen der Kosaken getroffen, irgendwann mal abends. Das war noch zur Zeit der Sowjetunion und die Aktivitäten waren natürlich verboten, obwohl sie schon im Exil Regierende waren, Exilregierung. Und im Gespräch mit diesen Verantwortlichen habe ich dann einfach mal fallen lassen, dass ich am Vorabend in Kiew gewesen sei. Da haben die sich am anderen Ende des Tisches geärgert und gesagt, was ist denn los? Die hassen die Leute aus Kiew, haben 800 Jahre Krieg geführt gegen die. Das darfst du nicht erwähnen. Also im Lichte der neuesten Ereignisse wird mir ganz natürlich klar, dass diese Leute, deren Vorfahren Russisch sprechen und die aus dem Osten kommen, historisch gesehen, dass die nicht so richtig klarkommen mit den Leuten aus Kiew. Das sind westlich orientierte Menschen, die fühlen sich angezogen von Europa und der NATO. Weißt du, das sind so Sachen, die dir auffallen, wenn du in einem Land bist, erst dann. Für mich ist es nicht immer einfach zu sehen, wie Leute dann die westlichen Interessen provozieren und stören im Hinblick darauf. Aber das kriegst du auf der Tournee mit, tatsächlich.
Ian Gillan. Eben hat er uns über die Ukraine erzählt und jetzt möchte ich daran anschließen, dass er auch einmal den russischen, damals war er Präsident, Präsidenten Medvedev getroffen hat. Wie kam das zustande?
He was a music fan.
Er war Musikfan, Rockfan, ist in der Zeit groß geworden, als die Sonne so langsam anfing, über diesem dunklen Gebiet östlich des Eisernen Vorhangs zu scheinen, diesen fürchterlichen Jahren, als die gegenwärtig zugesicherte Zerstörung die Geschäftsgrundlage war. Was für ein Grundsatz, das kriegst du nicht in deinen Kopf rein. Deine letzte Verteidigungslinie ist die Zerstörung des anderen. Da kommen die Antworten automatisch. Werden ausgelöst, die ganze Bevölkerung wird ausgelöscht und das machen dann Computer, dann kommen die Raketen aus dem Boden und zerstören den Rest der Welt, wenn die anderen schon tot sind. Das raffst du nicht, aber das war die offizielle Politik. Medvedev ist damals groß geworden und die Musik des Westens, die wurde relevant für diese junge Generation. Die meisten hatten inzwischen ein paar Brocken Englisch gelernt, auch durch die Texte der Songs, der Popmusik. Und da kam ein neues Denken auf, ein neuer Way of Life. Und er war jemand, der einen Musikclub aufgebaut hat, organisiert hat. Und das alles unter der Anleitung von Kontrolleuren. Da haben sie Platten gekauft und darauf geachtet, dass sie nicht geklaut wurden. Einige kamen ins Gefängnis, weil sie die Purple-Platten geklaut hatten. In Polen hat einer 2 Jahre gesessen, weil der die Purple-Platten hat. Das war verboten damals. Also Medvedev ist damit groß geworden und der wollte uns mal treffen. Er wollte mal mit uns reden. Wir sind da aufgetreten, sind dann raus in seinen Wohnsitz, in seinen offiziellen Wohnsitz und wir haben uns dann ein paar Mal wiedergesehen. Das ist ein total netter Mensch. Wenn du mal die Politik in Klammern setzt, wir wurden Freunde.
Jetzt setze ich mal die Politik nicht in Klammern. Ich akzeptiere, er ist ein netter Mensch. Ist er damals als Präsident, heute als Ministerpräsident, auch Chef eines demokratischen Landes?
I had a friend at my house. Just last week,
ich hatte in der letzten Woche Besuch von einem Freund aus Gambia, Afrika, bei mir zu Hause. Und er sagte, sein Cousin habe für Gaddafi gearbeitet in Libyen, war Teil dieser panafrikanischen Organisation, die Gaddafi bezahlt hat, damit sie Schulen bauen, Krankenhäuser, die Wasserversorgung sicherstellen, soziale Dienstleistungen in den ärmsten Ländern Afrikas. Haben die aus Libyen geholfen. Und er sagt, das alles ist jetzt weggebrochen. Natürlich gab es auch in Gambia Korruption. Das brach dann in sich zusammen, schon klar. Und Libyen wurde ja dann besetzt und Gaddafi vertrieben. Und wir sprachen über die Demokratie. Er sagte, natürlich sind sie alle nicht zufrieden mit ihrem Führer in Gambia. Der kommt aus einem kleinen Stamm. Und als die ersten demokratischen Wahlen stattfanden in Afghanistan, fragte ein Journalist einen Arzt, haben sie sich jetzt schon entschieden, wen sie wählen wollen? Hat er gesagt, noch nicht. Und der Journalist sagte, aber die sind doch in einer Woche, die Wahlen. Haben sie immer noch keine Entscheidung? Und da hat er gesagt, nein, nein, das machen wir erst am Vortag, wenn Onkel John sagt, wo unser Kreuzchen hin soll. Onkel John, hat er gesagt, der Führer des Stamms. Wie viel seid ihr? 8000. Also ihr stimmt alle gleich ab, wenn Onkel John sagt so und so. Sagt er, ja, das verstehen wir unter Demokratie. So läuft das hier. Also wenn ich das richtig verstehe, dann kriegen wir nicht immer die ganze Wahrheit über das, was in Russland, auch im Moment in Russland passiert, im Westen, sondern wir kriegen Propaganda, auch unsere eigene. Ich sage nicht, das ist falsch, ich sage nur, das ist anders. Demokratisch, Gottes Willen, diese Veränderungen, die passieren nicht von heute auf morgen. Als der Chef der Staatsbank in Moskau gefragt wurde, was machen Sie mit den ganzen megareichen Kriminellen, mit diesen Gangstern, die das Land im Griff haben und euch alles klauen, die Bodenschätze und so weiter, da hat er gesagt, die müssen wir eine Generation lang ertragen. Nach dem Kommunismus, keiner weiß mehr heute, wie es vorher war und wie es vor der Revolution war, wie man ein Land managt. Ein kommerziell orientiertes Land, wie man die Marktkräfte zügelt und lenkt. Wir hoffen, nach einer Generation werden die zivilisierter sein. Und dann dürfen sie Fabriken und Läden und alles managen und führen. Das können wir nicht von heute auf morgen ändern. Vielleicht sind wir ein bisschen intolerant da bei diesem Gedanken. Wir wollen das gleich haben, was wir unter Demokratie verstehen.
In Gillen geht es nicht nur um Musik und Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Er ist ein sehr politisch interessierter Zeitgenosse. Und ich habe gelesen, dass Sie ab und an noch mal über die EU, über die Europäische Union geschimpft haben. Was läuft da nach Ihrer Ansicht falsch?
In a nutshell, I think it's coercive.
Ganz kurz gesagt, undemokratisch, zwangsausübend und politisch eigentlich borniert und ein bisschen eng.
It's another concept.
Ich denke, dass wir es hier mit einem, wieder mal mit einem Konzept zu tun haben, dass man zu schnell durchgepeitscht hat. Schauen wir nach Griechenland. Keine Überraschung, was da zuletzt passiert ist. Wir müssen nur wieder uns erinnern, aus der Zeit damals eine Zeitung aufzublättern, als Griechenland beigetreten ist. Und dann sehen wir sofort, dass die Bedingungen für den Beitrag, jede einzelne Bedingung, unerfüllt geblieben sind. Damals schon wären sie nicht durch den Test. Nicht eine Prüfung haben sie bestanden, um dabei zu sein, um beizutreten. Wenn du dann dem Mann auf der Straße Dinge auferlegst und Bestimmungen und jede Menge Verwaltungskram und so weiter, das ist destruktiv, das muss man einfach erkennen, das zerstört Herz und Seele. Ich finde es auch gut, dass die Leute wählen, abstimmen, sich entscheiden, ein Ergebnis bekommen. Aber ob das alles so gut dokumentiert worden ist, denken wir mal an Irland und an Holland. Eine Abstimmung, eine Wahl, das reicht doch nicht für das Europäische Parlament. Denn da kommt das falsche Ergebnis. Dann sagen sie, geht mal nach Hause und wählt nochmal. Also was soll ich dazu sagen? Wir wissen, dass das gegeben hat. Das ist ja ganz offen bekannt geworden. Das wurde ja gar nicht verschleiert. Aber das ist sowas wie eine Dampfwalze, die über uns hinwegrollt, ohne dass wir was tun können. Bauern, kleine Gewerbetreibende, der Mensch im Alltag, der versucht, ein ordentliches Leben zu führen, meine Nachbarn, meine Freunde, was soll ich denen sagen? Deren Leben wurde ruiniert durch die EU. Das ist nicht der Traum des gemeinen Mannes, die EU. Als ich nach dem Krieg zum ersten Mal nach Deutschland kam, da war ich ein junger Mann. Und da war ich natürlich beeindruckt. Die haben mich in die Arme genommen. Da gibt es Freundschaften, die ich bis heute sehr hoch halte. Freunde in aller Welt, aber eben ganz besonders in Europa. Diese Freundschaften sind entstanden, als ich jung war. Von denen empfindet keiner die Notwendigkeit, hin und her geschubst zu werden durch eine politische Organisation, um unsere Freundschaft zu zementieren. Das brauchen wir nicht. Wir haben wirklich mit ganzem Herzen geglaubt und gedacht, der Progress und Fortschritt in Europa ist doch was Tolles, als wir jung waren. Aber wir sind dann irregeführt worden. Man hat uns gesagt, das ist gemeinsamer Markt, nennt man das, auf der Grundlage von etwas, was man EFTA nennt, die Europäische Freihandelszone. Aber die Schranken mit Zöllen und Abgaben, die würden eingerissen werden, aber schau dich um, heute hast du nur einen Sumpf von Selbstinteresse und Korruption. Ich bin von ganzem Herzen und mit meinem Geiste dagegen.
Zum Abschluss eine kurze Frage mit Bitte um kurze Antwort. Sollte England aus der EU austreten?
I sincerely hope so.
Ich hoffe das sehr, sehr ernsthaft, ganz ehrlich. Unsere Freundschaft würde dadurch nur noch gefestigt werden, aber auf vernünftiger Grundlage dann. dass wir nichts mehr vorgeschrieben bekommen und uns daran halten müssen, um Freunde zu sein, wie wir uns verhalten sollen. Ich bin in einem freien Land aufgewachsen. Die Magna Carta, die Individualfreiheiten, das ist Demokratie.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Smoke on the Water, einer der bekanntesten Songs von Deep Purple, dessen Sänger Ian Gillan heute unser Gast ist. Ian, stimmt es eigentlich, dass Claude Nobs, der Chef des Montreux Festivals, Deep Purple erst überreden musste, diesen Song auch zu veröffentlichen, der vor Ort in Montreux bei dem Brand im Casino entstanden ist, wo Frank Zappa gespielt hat?
Not entirely true.
So ganz stimmt die Geschichte nicht. Passiert ist Folgendes. Wir sollten im Casino aufzeichnen, ein altes Holzgebäude in Montreux. Montreux ist ja ein Sommerkurort. Zappa war der letzte Auftritt der Saison. Wir sind hin und hatten ein mobiles Studio auf der Straße stehen. Das der Rolling Stones im Übrigen. Und ich saß da drin und sah Zappa, Mothers of Invention, den von den Turtles. Also das war doch sensationell. Da nach dem halben Konzert brach ein Feuer aus und das Ding ist abgebrannt. Da mussten wir ins Hotel zurück. 10 Tage, sagen wir mal, später war das Album fertig. Nur eben dieser Take, einen brauchten wir noch. Und der Toningenieur sagt, es fehlt ein Song. Also haben wir die Spur genommen vom ersten Tag, die Tonspur, und haben versucht, das ein bisschen auszubalancieren. Das war ja ein Jam damals gewesen, die 10 Tage vorher. Das haben wir genommen und haben biografische Texte dazu gesprochen. Das Entstehen von Machine Head. Und haben das als Text genommen am letzten Tag. So ist das entstanden. Claude Nobs hat irrsinnig geholfen. Der hat alles besorgt, hat die Leute da rausgezogen und vor dem Verbrennen gerettet. Und andere, die da noch in der Küche eingeschlossen waren und so, der ist da umgesprungen. Nein, er musste uns nicht dazu bewegen. Wir hatten überhaupt keine Vorstellung vom Wert des Songs, von allem, was dann kam. Wir waren wirklich gefangen in unserer Musik. Smoke on the Water war 7 Minuten in der ursprünglichen Aufnahme. Und erst viel, viel später kam einer von Warner Brothers und sah, wie die Leute darauf reagierten und sagte, das ist es, zack, rein. Schneidet's unter 3 Minuten fürs Radio. Und dann hat's einer gespielt.
Einer der erfolgreichsten Songs, hat sich gut verkauft. Ich weiß nicht, ob Sie allein wegen dieses Songs finanziell ausgesorgt haben, aber Sie haben ja viel Texte geschrieben, viel Platten verkauft, viel Konzerte gemacht. Was machen Sie mit Ihrem vielen Geld? Heutzutage gibt es kaum noch Zinsen. Legen Sie das irgendwie speziell an?
Ich hatte es ja schon mal angedeutet. Ich war gerade in der Karibik, hatte am Strand mit Rumpunsch in der Hand ein Treffen mit meinem Manager, haben wir die Zahlen diskutiert. Du fragst nach Geld, aber seit 10 Jahren läuft ein Prozess, wo einer genau die Antwort auf diese Frage möchte. Also solche Sachen, wenn du auf Tournee dauernd bist, ist nicht ganz einfach im Musikgeschäft. Die Tantiemen mit ein paar internationalen Songs waren 0,75%. Ne? Das ist dann ein bisschen angestiegen auf 18% im Laufe der Jahre. Aber so viel ist eigentlich gar nicht geflossen. Wir müssen hinter denen her sein. Geben mehr Geld für Anwälte aus, als dass wir Geld bekommen. Ich schwöre dir, keine Ahnung, wo die Kohle ist und was passiert. Mir geht's gut, ich habe ein bequemes Leben. Ich arbeite aber auch für meinen Lebensunterhalt. Und das gebe ich so schnell aus, wie es nur geht.
Ian, lassen Sie uns gleich noch über eine Band reden, die vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie Deep Purple, aber auch wichtig, nämlich Who Cares, wenn ich so sagen darf, eine Charity-Band, die helfen wollte, eine Musikschule in Armenien aufzubauen. Wie geht's dieser Musikschule? Wie weit ist das Projekt gediehen?
Ja, it's fantastic. It's finished. It opened a year ago.
Tolles Projekt. Vor einem Jahr eröffnet, die Schule ist fertig, der Präsident war da, der Erzbischof war da, der Regierungschef war da. Was für eine Story, die seit ich da war zum ersten Mal 1990, also kurz nach diesem massiven Erdbeben, wo das Epizentrum genau da war und in Gyumri und ich war da auf Tournee mit meiner eigenen Band und ich habe diese Verwüstungen gesehen dort. Und eine Viertelmillion Obdachlose, 25.000 Tote. Keiner wusste genau, wie viel Tote. Der Boden hat sie verschluckt.
Und
das werde ich sicher nie vergessen in meinem Leben. Ich sprach mit dem Bürgermeister der Stadt damals und er sagte, Musik gibt es hier nicht. Ein Jahr nach den Ereignissen, keine Musik hier, nichts im Radio.
Even the birds have stopped singing.
Die Vögel zwitschern auch nicht mehr, hat er gesagt. Unglaublich. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf. Das wird eine Weile dauern, aber wenn ihr bereit seid, dann machen wir das und bauen wieder was auf mit Musik. Und dann bin ich nach Hause und viele Jahre später war die Musikschule, die Wände durchlöchert, kalt, der Wind blies durch die Räume, die Kinder versuchten mit kaputten Instrumenten zu spielen in einer kaputten Schule, die Lehrer waren verzweifelt, die Straßen in diesem Ort, da kam es kaum hin, der Wind fegte durch das ganze Gebäude. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, wir hatten ja schon Geld aufgebracht mit Live Aid Armenien, mit einem Album. Da war eine Reihe von Musikern mit mir dabei. Ich war nur dabei und der Präsident hat uns dann in Anerkennung dieser Arbeit eingeladen und uns eine Auszeichnung gegeben, aber wir haben erkannt, das Problem ist doch gar nicht gelöst. Und die waren wieder bereit für Musik, also haben wir die Musik als Medium benutzt, um Geld aufzubringen für den Wiederaufbau dieser Schule. Das sollte eine symbolträchtige Geste sein dafür, dass das jetzt vorbei ist, dass das Kapitel abgeschlossen ist. Nicht ewig, du erinnerst dich immer weiter, aber für eine Generation, sagen wir mal. Und im Flugzeug nach Hause habe ich dann gedacht, Mensch, who cares? Wir setzen uns jetzt mal hin und schreiben ein paar Songs. Ne? Und dann haben wir ein Plattenunternehmen gebeten, mitzumachen, haben wir ein Album gemacht und am Ende haben wir genug Geld zusammengebracht, um die ganze Schule wieder aufzubauen. Die Leute, die da mitgemacht haben, LKW-weise Instrumente und Klaviere und Percussion-Instrumente und Schlagzeuge, elektronisches Zeug, alles haben sie hingeschafft. Ganz, ganz großartig. Denen geht's gut, dem Projekt geht's gut, das läuft, der alte Schulleiter. Ich sehe noch vor mir, wie er die ganzen Jahre da gekämpft, gefightet hat, mit nichts in der Tasche und keinem Equipment, aber jeder Menge Begeisterung, Enthusiasmus der Lehrer, der hat dafür gesorgt. Und jetzt läuft. Jetzt läuft's. Wunderschön, das zu sehen. War auch toll, am Eröffnungstag da zu sein.
Sie sind nach wie vor viel auf Tournee, viel in der ganzen Welt unterwegs. Sie haben mehrere Kinder. Zwillinge sind, glaube ich, die Jüngeren. Wie oft sehen die sie?
Nein. You've been reading Wikipedia too much.
Da haben Sie zu viel Wikipedia gelesen, mein Lieber. Falsche Information. Ich habe mir das mal angesehen, da steht viel Falsches drin. Aus alten Enzyklopädien haben Sie ein paar richtige Sachen raus. Ich habe eine Tochter, die ist, glaube ich, inzwischen älter als ich. Warte mal. Ein ganz zauberhaftes Mädchen, eine ganz tolle Frau, führt auch ein sehr schönes Leben, ein sehr gutes Leben, ist auch Musikerin. Aber das ist wie wenn du in der Navy bist, Musiker. Ich war halt immer so, du bist daran gewöhnt. Man sieht sich doch ziemlich oft, nicht jeden Tag, nicht jeden Abend, nicht jedes Wochenende, weil ich manchmal lange Zeiträume weg bin, wenn ich zu Hause bin, dann ist das Quality Time. Als sie klein war, habe ich es hingekriegt, mit ihr zu frühstücken, sie in die Schule zu fahren. Ich hole sie ab aus der Schule, lese Geschichten vor und wir spielen am Wochenende. Ich war kaputt natürlich nach 3 Wochen, aber das galt nicht. Nein, jede Menge Quality Time. Und dann hatte sie auch große Abenteuer im Leben. Sie hat viele interessante Orte in dieser Welt gesehen, besucht. Auch durch meine Tourneen ist sie mit der Mama mitgekommen mit mir. Die hat viele interessante Dinge dadurch bekommen, während der Ferien wohlgemerkt.
Haben Sie noch einen großen Traum, irgendwas, was Sie unbedingt erleben oder machen möchten? Und sei es, dass die Queen's Park Rangers Meister werden?
Oh mein Lord.
Vergebung für meine Sünden. Das Team verfolge ich immer noch. Das war das Team meines Lebens, seit ich ein kleiner Junge war, die Rangers. Ich bin aber sehr ernüchtert, was den Fußball angeht heutzutage. Ich mag Rugby, das Spiel, der Sport, der mich interessiert. Ein ehrlicher, ein harter, ein wettbewerbsorientierter, realer Sport. Und da sind keine Babys drin, die auf dem Boden liegen, mit den Fäusten auf den Boden kloppen und mogeln und alles möglichen, allmöglichen unsportlichen Blödsinn machen. Das gibt's im Rugby nicht. Das stößt mich ab beim Fußball. Das hat nichts zu tun mit dem Sport, den ich als Kind kennengelernt habe. Ich weiß, die Dinge müssen sich ändern, aber Änderungen sind nicht immer nur positiv.
Ich würde gerne noch zwei weitere Stunden mit Ihnen verbringen, aber leider ist unsere Sendezeit zu Ende. Deswegen zum Schluss noch vielen Dank für ein sehr interessantes Gespräch. Das war SWR1 Leute mit Ihnen Gillen. Jürgen Stähle, die deutsche Stimme dazu. Vielen Dank.
Eins gehört.